Hallo Alex.
Hallo Thorsten, da sind wir wieder beieinander.
Ja, diesmal mit einem Special.
Ganz genau. Immer wieder haben wir mal Specials mit Alex Gernandt, daran können sich viele noch erinnern, mit Taco. Und diesmal ist unser Special thematisch auf Live Aid, auf das 40-jährige Jubiläum gerichtet.
Und wir haben noch ein kleines Special, denn wir sind, du hast gerade ja schon gesagt, Special mit Taco und mit Alex Gernandt zum Thema Michael Jackson. Wir haben heute eine ganz besondere Ehre, denn wir sind so richtig jetzt zurück in unsere Jugend versetzt worden. Denn wir haben niemand geringeren als Peter Illmann bei uns.
Einen
als
schönen
Gast.
Guten Tag, hallo, hier ist Peter.
Hallo Peter, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Ja, vielleicht sollten wir für unsere Zuhörer nochmal, wenn wir jetzt so total begeistert und wissen, wer Peter Illmann ist, vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was Peter alles so in seinem Leben geschaffen und gemacht hat. Also die meisten werden ihn wahrscheinlich, die zumindest unseren Podcast hören, aus Formel 1 kennen, dass er als Moderator 2 Jahre lang begleitet hat. Viele andere könnten ihn aber auch noch kennen, weil er dann beim ZDF war. Und ich besonders, und Peter, da musst du jetzt mal kurz draufschauen, ja, hab auch noch Peters hier Popshow, ja, eine genau. Peters Popshow Schallplatte sogar. Und wie gesagt, das sind nur ein paar Dinge, die du entsprechend gemacht hast.
Ja, das ist der Grund, warum ich es dann doch nicht bereut habe, Formel 1 aufzuhören, obwohl ich es damals ein bisschen traurig fand und alle anderen ja auch. Aber solche Sachen wie Peters Popshow, boah, das war schon was Besonderes.
Ja, du hast ja auch noch Rockpop in Konzert auch moderiert.
Also ja, teilweise. Ich habe auch eine PET, Peter Illmann Treffsendung gemacht, die zum Schluss dann eine Reisesendung war, was ich sehr interessant fand. Nicht nur wegen der Reisen, die waren eher anstrengend, aber das Format war einfach toll, weil wir haben halt Brasilien, Israel gemacht und da auch ein bisschen politisch natürlich geguckt, was die Künstler denken, wie sie was machen, palästinensisches Radio in Israel und sowas. Das fand ich mit die interessanteste Sendung überhaupt, muss ich sagen, ja.
Ja, und du hast auch, wir haben so ein bisschen natürlich auch nochmal, oder ich habe mich dann auch daran erinnert, weil ich habe super gerne den Film Fraktus immer geguckt.
Ja.
Und da bist du auch dabei.
Ja,
ne?
ja. Das war ein, genau, über eine fiktive Band, die es nie gab, wo aber sehr viele Leute aus Funk und Fernsehen sozusagen so getan haben, als wenn es die Band gegeben hätte. Und da war ich auch dabei, das war sehr lustig.
Ja, ja, großartiger Film. Und jetzt aktuell warst du gerade auf Tour mit deinen Pop-Stories, ne?
Genau, ich bin ja sehr gut beschäftigt bei meinem Sender 80s80s.de, also das ist ein DAB-Plus-Sender und zum Teil UKW, zum Teil aber auch Netz. Und da gibt's einen Podcast, der heißt eben Peters Pop Stories, wo ich halt die Songs der 80er so ein bisschen beleuchte. Und das Ganze haben wir live auf die Bühne gebracht mit Band, mit Special Guests. Und das ist richtig gut gelaufen. Und das war schön, die Leute mal zu treffen, die ich sonst nur vom Radio her kenne, weil ich ja jeden Morgen meine Morningshow mache bei 80s80s. Aber da weiß ich ja nicht, wer dazuhört.
Ja, aber Alex, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Special. Und zwar, wir feiern, oder was heißt wir feiern, wir haben jetzt 40-jähriges Jubiläum eines für uns alle, glaube ich, sehr großen Events, der 1985 stattgefunden hat.
Ja, ganz genau am 13. Juli 1985, parallel in London und in Philadelphia, Live Aid. Organisiert von Bob Geldof, wie die meisten noch wissen, und Mitch Ure von Ultravox. Im Zusammenspiel wiederum, also auch Boy George hat ein wenig mitgemischt, aber hat sich dann letztlich nicht mehr so richtig eingebracht, sagen wir mal so, ja.
Ja, also zumindest ist Culture Club mit ihm nicht aufgetreten.
Genau.
Und es war ja so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, Fortsetzung oder die konsequente Fortsetzung des Band Aid Projektes, ne? Das ja. Eben auch Bob Geldof und Mitch Ure ins Leben gerufen haben mit Do They Know It's Christmas. 84 war das und entsprechend ein halbes Jahr oder gutes halbes Jahr später gab es dann das Live-Konzert. Vielleicht mal so die Frage an dich auch, Peter, was war denn so für dich eigentlich der Auftritt, der dich so am meisten oder auf den du dich am meisten gefreut hast?
Ja, ich glaube, das geht mir wie ganz vielen so. Das war natürlich Queen, Freddie Mercury. Weil ich habe die lange nicht gesehen und der Auftritt ist ja wirklich grandios gewesen und ich glaube auch in allen Köpfen noch drin, weil das hat mich schon fasziniert, Freddie Mercury da so zu sehen, wie er in Aktion ist, wie er mit den Leuten kommuniziert, diese Rufe hin und her, dieses I.O., glaube ich, war das sowas. Ja. Das war fantastisch und da merkt man erstmal, was uns verloren gegangen ist an so einem Künstler.
Ja. Vielleicht müssen wir einmal noch mal ganz kurz in Richtung Organisation gehen. Das waren in Wembley waren das 72.000 Fans, in Philadelphia waren das im JFK-Stadion fast sogar 90.000. Also das war richtig groß und vor allem logistisch eine richtig große Herausforderung.
Ja, wegen der weltweiten Übertragung erstmal diese ganzen Kapazitäten schaffen und es waren insgesamt, das ist unglaublich, wurde hier in 150 Länder übertragen und 1,5 Milliarden Zuschauer. Für damalige Verhältnisse waren das fast 40% der Weltbevölkerung haben das gesehen.
Ja. Ja, 16 Stunden. Also keine Sorge, wir werden jetzt keine 16 Stunden reden. Wir haben zwar vor, so ein bisschen chronologisch durch das Line-up zu gehen und allen nochmal so ein bisschen zu zeigen, welche großen Künstler denn dabei waren. Wir werden auch ein bisschen drüber sprechen, wer vielleicht nicht dabei war, ne, wenn man den einen oder anderen vermisst und vielleicht so ein paar Besonderheiten aufdecken. Und da haben wir mit Peter natürlich den idealen Menschen, der vielleicht auch den einen oder anderen persönlich auch nochmal getroffen hat und nochmal eine Anekdote vielleicht dazu berichten kann.
Genau. Wo warst du denn eigentlich ganz genau, wo hast du es dir angeschaut, Peter, damals? Und hast du wirklich die 16 Stunden voll gemacht, oder?
Ja, ich meine, gerade ein paar Unterbrechungen gab es, aber ich habe mir den Tag extra wirklich freigehalten und habe mir extra einen Fernseher für die Küche angeschafft, wollte ich aber sowieso haben, so einen kleinen, damit ich nicht immer im Wohnzimmer sein muss, weil man kann ja nicht die ganze Zeit da sitzen. Und insofern habe ich dann immer gewechselt zwischen Küche und Wohnzimmer, haben wir was zu essen gemacht und dann kamen ein paar Leute vorbei, mit denen haben wir dann zusammengeguckt, die gingen dann, dann kam wieder andere. Also es war so eine permanente Partyatmosphäre und ich habe natürlich jetzt nicht immer stier hingeguckt, ich habe auch mal ein bisschen was verpasst, klar. Aber insgesamt habe ich mir schon Zeit genommen dafür, auf jeden Fall. Das Blöde war nur, dass der Küchenfernseher tonverzögert war, weil das irgendwie, ich weiß nicht warum, und das war etwas nervig, weil im Wohnzimmer war der Ton immer ein bisschen weiter als in der Küche, aber das habe ich überstanden.
War das damals eigentlich schon Kabelfernsehen?
Ja, das ich weiß es nicht. Das eine war Kabelfernsehen, das andere ging über einen Receiver irgendwie. Warum das so war, frag mich nicht. Ich weiß nicht. Das war irgendwie genau von der Telekom. Nee, gab es die Telekom? Ja doch, das war irgendein Atron Receiver. Ich weiß es nicht mehr, warum das so war, aber es war so.
Lustig, solange nicht zwei verschiedene Bands auf den verschiedenen Geräten zu hören waren.
Nein, das waren nur Bruchteile von Sekunden, aber das hat man schon gemerkt, ne? Das hast du dann, ja klar.
Wobei, das hat man heute bei Fußballübertragungen auch noch gerne, dass der Nachbar schon weiß oder eben noch nicht weiß, wenn das Tor gefallen ist.
Ja, also heute ist das ganz normal, da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu sehen und da ist das nie mehr ganz zeitsynchron, das ist klar, natürlich nicht.
Weil wir ja gerade nochmal über die Übertragung, aber auch über die Spenden gesprochen haben. Was denkt ihr denn, habt ihr eine Idee, was damals die Ticketpreise für dieses Konzert in London zumindest waren? Habt ihr eine Vorstellung? Weil heute kostet ein großes Konzert ja, ich sag mal 100 Euro. Ne?
So, heute? Ja, oder mehr. Ja. Ich weiß nicht, also das muss man ja dann umrechnen. Also pfundmäßig, ich schätze mal, naja, 50, 60 glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht, also da habe ich mich nie drum gekümmert.
Nee, es heißt, dass es 5 britische Pfund waren plus 20 Pfund Spende. Also so 25 britische Pfund, ja. Also gut, natürlich damals, ne, jetzt müsste man auch mal umrechnen. Wir reden ja auch nochmal 40 Jahre mit irgendwie Inflationsaufschlag.
Ich weiß nicht, wie das Pfund damals stand.
Das ist die große Preisfrage. Das müssten wir vielleicht nochmal im Nachgang recherchieren. Da habe ich jetzt nicht die aktuellen Börsenkurse oder die entsprechenden Exchange-Kurse. Aber ja, wir hatten es ja gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen durch das Line-up durchgehen. Es waren ja irgendwie über 60 Bands und Künstler und das Besondere waren ja auch, dass einige Bands so, ich sag jetzt mal, Reunions hatten oder ich sag mal zum ersten Mal wieder live auf der Bühne gestanden sind, wobei auch das werden wir glaube ich dann im Podcast dann weiter hören. Es gab dann auch ein paar verpasste Chancen, wo es dann die großen Reunions leider letztendlich nicht gab. Und ich hätte jetzt von meiner Seite aus vorgeschlagen, dass wir vielleicht dann wirklich so langsam mal starten. Wir stellen uns mal die Uhr auf 12 Uhr London Time und fangen an mit dem God Save the Queen, wobei die Queen gar nicht da war. Es waren nur, ich will nicht sagen, die Ersatzpersonen, der Prinz Charles und Lady Di vorhanden. Aber nichtsdestotrotz wurde...
Ja, Lady Di hat das ja wohl mehr als aufgewogen.
Würde ich auch
so sehen. Ich wollte gerade sagen, ja. Damals war sie definitiv, ja. Und ne, da Elton John ja auch dabei war, ja, musste ja das letztendlich so sein. Ne? Ja. Aber vielleicht können wir, wenn wir durchgehen, genau das ein bisschen nutzen, Peter, wenn du magst, dass du dann einfach ein bisschen erzählst, wo du einfach nochmal selber vielleicht so ein, zwei Storys dazu hast, wen du vielleicht auch als Gast hattest oder was dir besonders bei dem einen oder anderen Künstler in Erinnerung geblieben ist. Ja, los ging's um 12 Uhr, eben, wie schon gerade gesagt, mit einer Band, die sehr viel Rock gemacht hat. Status Quo hat sozusagen die Eröffnung gehabt mit Rocking All Over the World, eigentlich auch ein super passender Titel. Das Besondere war da eigentlich schon, dass die 84 eigentlich, also ne, wir sind ja 85, eigentlich eine Abschiedstour gegeben haben. Und da haben wir eigentlich schon sozusagen die erste Besonderheit, dass die eigentlich wieder sich sozusagen auf die Bühne gestellt haben.
Ne? Ja, da habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht, weil das ist nicht gerade meine Lieblingsband. Nee, ich finde, also ich meine, ich weiß schon, dass viele die mögen, aber ich finde, der Sound ist mir zu gleich bei denen. Also das ist bis auf wenige Songs ist das immer der gleiche Rhythmus, immer die gleiche, da kannst du eins nach dem anderen bringen. Insofern ist das nicht meine Lieblingsband, insofern konnte ich mir da noch sehr gemütlich irgendwie gleich, glaube ich, was zu essen machen. Also da habe ich nicht so ganz gut hingeguckt.
Nur ja, und du hattest ja den Kühlschrank wahrscheinlich dann eben auch in der Küche. Ja, ne? Also das heißt, das war alles sehr praktisch. Es ging dann weiter. Willst du erzählen, wer als nächstes kommt?
Ja, The Style Council kam als nächstes mit gleich vier Songs. You're the Best Thing, Big Boss Groove, Internationalists und Walls Come Tumbling Down. Und die haben mir schon damals sehr, sehr gut gefallen. Wie ging es dir damit mit der Band, Peter?
Ja, Style Council war eine meiner Lieblingsbands, absolut. Es ist ja merkwürdig, so aus der ferneren Sicht jetzt mal zu gucken, welche Bands wirklich auch heute noch ein Begriff sind. Style Council gehört nur bedingt dazu, weil die sind ja jetzt nicht mehr so wie, was weiß ich, Elton John oder Phil Collins irgendwie dabei. Aber damals galten sie, sonst wären sie nicht da gewesen, schon als absolute große, fast schon Superstars. Und das haben sie auch verdient. Also das war eine Band, die mich sehr, sehr interessiert hat, ja.
Ja, gerade auch in England. Ne? Also ja. Vorher war es noch The Jam und das hat sich, also ich fand auch den Sound von Style Council einfach, das war so, hat so einfach genau in diese Zeit reingepasst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das war nicht New Romantic Welle, aber das war halt diese englische Musik, die ich sowieso eigentlich immer sehr gemocht habe, weil sie einfach ein bisschen anders war und nicht so in die Norm passte und deswegen ja, absolut gut.
Okay, das heißt, du bist auch mehr ein UK-Soundman als US, ohne das werten zu wollen, aber...
Ja, bis auf einige Ausnahmen.
Okay, vielleicht filmen wir die ja noch. Danach ging es dann schon mit The Master himself weiter. Ne? Da war dann der gute Bob Geldof mit seiner Band auf der Bühne.
Ja, da muss man ja auch sagen, Bob Geldof hat ja eigentlich tatsächlich seinen Namen mehr dazu benutzt, um diese Sachen zu organisieren und das alles auf die Beine zu stellen, weil Bob Geldof als Interpret ist ja gar nicht so besonders bekannt. Ich meine, mit den Boomtown Rats, klar hat er ein paar Hits, aber der ist ja eigentlich nicht der ganz große Superstar gewesen. Und das war ja die Kritik, dass einige meinten, er hätte seinen Namen sozusagen durch solche Sachen groß gemacht, was ich aber, finde ich, schon sehr gewagt finde, solche Vergleiche. Ich meine, es war ja auch eine Menge Arbeit, dass er da gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, ne, ich glaube, es muss ja auch, irgendeiner muss ja mal anfangen. Ne? Ja. Und dann geht es ja nicht immer darum, wie groß, also natürlich, je größer jemand ist, desto mehr kann es helfen. Aber am Ende geht es ja darum, was dann auf die Beine gestellt wurde. Und von daher muss man da ihn auf jeden Fall wirklich loben, dass er die Initiative ergriffen hat und es dann entsprechend so umgesetzt hat. Und ob man jetzt am Ende, ja, ne, also vielleicht so ein bisschen mit 40 Jahren Abstand, sieht man natürlich, dass man jetzt Bob Geldof mehr als Bob Geldof vielleicht durch Band Aid kennt, als jetzt durch die Boomtown Rats oder vielleicht auch noch durch so eine Solo-Geschichten. Ja. Wobei I Don't Like Mondays läuft dann doch oft genug noch im Radio. Ne? Also...
Aber das war auch der einzige Hitter, der uns sofort einfällt. Ne?
Richtig, ja.
Aber das ist egal. Es hätte ja auch Hansi Müller sein können, der das Ganze organisiert. Hauptsache, es macht einer, wie du schon sagst, genau.
Ja. Dann hatten wir noch den guten Adam, den Adam Ant, der mit einem Song auf der Bühne war. Hat mich ein bisschen gewundert, ne? Weil Adam Ant war ja zumindest Anfang der 80er Jahre auch durch seine, ich sage jetzt mal, Maskeraden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, durch seine Schminke im Gesicht, eigentlich auch ein sehr auffälliger Zeitgenosse. Aber der hat es nur mit Wievler Rock irgendwie mit auf eine Nummer letztendlich geschafft. Hast du den eigentlich mal irgendwie kennengelernt? Oder war der so ein bisschen noch vor der ganzen Formel 1-Zeit?
Ja, erstens das und zweitens, wenn, dann glaube ich eher die Videos. Aber das war schon sehr Anfang der 80er, obwohl er natürlich die Musikszene sehr geprägt hat. Also das war ja auch in England ein richtiger Kult und alle haben sich auf einmal so geschminkt und so angezogen. Hat da schon eine ganze Menge ausgelöst. Und deshalb hat es mich auch gewundert, dass er nicht vielleicht ein bisschen mehr da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, so viele Hits hatte er ja nun auch wieder nicht, muss man immer dazu sagen. Also hielt sich in Grenzen. Er war in der Zeit, wie viele andere oder einige andere auch, natürlich sehr angesagt. Aber er hat ja die Zeit in dem Sinne nicht überdauert. Also heute hört man nichts mehr von Adam Ant. Mhm. Und da fallen einem auch ein, zwei Songs an. Das war es dann. Insofern war schön, dass er dabei war. Aber gut, da gab es eben noch andere Kaliber, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Weiter ging es dann nach Adam Ant mit einem Einspieler aus Australien. Die Australier, logischerweise, sind ja ein bisschen zeitlich vor uns und haben da am 12.07. eben ein Konzert in Sydney gespielt. Und da waren doch ein paar schöne Bands dabei, hätte ich jetzt mal einfach so aus meiner Geschmacksrichtung gesagt.
Ja, Men at Work, In Excess, die Little River Band und Mental as Anything. Also war ein ganz, ganz schönes Line-up, also wirklich original Australier, die Aussies.
Ja, ich hätte, ja, wobei, muss man ja fairnesshalber, man muss immer nachdenken. Ich hätte schon noch ein paar andere Namen gedacht, also zum Beispiel Icehouse hätte ich jetzt zum Beispiel mir nur vorgestellt, dass die da sind. Gebe ich zu, bin ich ein großer Fan, deshalb. Dann kam wir hatten gerade schon Bob Geldof, die zweite Person,
genau,
die hier bei Live Aid mit organisiert hat.
Mitch Ure war es, mit seiner Band Ultravox und unter anderem natürlich den Mega-Hits Dancing with Tears in My Eyes und Vienna. Insgesamt 4 Songs haben die gespielt. Eine meiner Lieblingsbands, muss ich tatsächlich zugeben. Wie geht's dir mit denen,
Peter? Ja, zumal Mitch Ure ein unheimlich sympathischer Mensch. Ich habe den öfter getroffen, weil der ist ja in Deutschland durchaus auch oft unterwegs. Und was für ein Riesenrepertoire der da hat. Das ist ja nicht nur Ultravox, das sind zum Teil seine eigenen Sachen auch noch. Und dann, was er alles mitgeschrieben hat. Also das ist ja unglaublich. Der hat, Do They Know It's Christmas Time hat er ja, glaube ich, mitgeschrieben. Und viele, viele andere Sachen, von denen was man ja nicht wusste, Visage Fade to Grey hat er mitgeschrieben. Das spielt er ja dann auch immer auf seinen Konzerten. Ja. Und insofern ein sehr vielfältiger Mensch. Und dem nehme ich auch ab, dass er es wirklich sehr ehrlich gemeint hat. Weil so wie ich ihn einschätze und kennengelernt habe, ist es wirklich ein Mann, der tatsächlich auch dem das daran liegt, der Welt irgendwie zu helfen. Und ich glaube, das war ihm auch ein sehr großes Anliegen, dabei zu sein, auf jeden Fall.
Wie hast du denn seinen schottischen Akzent immer verstanden? Weil
Wir
haben so einen Running Gag bei uns im Podcast. Alex hat auch gerne mal seine schottischen Vorlieben oder beziehungsweise seine schottischen Künstler bei Interviews gehabt. Und Mitch Ure hat ja auch den berühmt-berüchtigten Akzent entsprechend.
Ja, das ist teilweise tatsächlich ganz schön schwierig. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen angestrengt. Da habe ich auch immer Angst gehabt, auch mal in Interviews oder so, dass ich da nicht so alles ganz verstehe. Aber als ich ihn gesprochen habe, habe ich alles verstanden. Wie gesagt, vielleicht hat er sich da ein bisschen zusammengenommen. Aber wenn der so frei Schnauze redet, glaubt das schnell, dann ist das gar nicht mal so leicht. Das ist richtig, ja.
Aber die Musik, bei Musik ist er Gott sei Dank ganz
da hört man keinen
Hochenglisch Akzent, auf Deutsch gesagt.
Weiß Gott nicht.
Nee. Ja. Nach Ultravox gab es dann nochmal einen Einspieler, da ist man dann auch nochmal logischerweise dann eher in Richtung Osten gegangen, nach Japan. Da muss ich ganz ehrlich zugehen, unser Fernseher stand zwar im Wohnzimmer, aber ich glaube, da bin ich, glaube ich, in die Küche gegangen, also nicht abwertend, aber ich gebe zu, die 4 Künstler, wir können sie gerne mal nennen, das ist Loudness, Of Course, Aikichi Yazawa und Motuhara Sano. Ich gebe ganz ehrlich zu, seid mir bitte nicht böse.
Die sagen mir auch nichts.
Aber das gibt da durchaus gute. Wir haben ja auch daher eine Sendung, meine PET-Sendung kam auch mal aus Japan. Und da habe ich mich mit einigen Künstlern auch da unterhalten und habe auch die Songs gehört. Habe sogar eine CD damals gekauft, weil obwohl ich kein Wort verstanden habe, war es doch sehr, sehr einfühlsam. Also fast also romantisch, aber ohne jetzt ins ganz Kitschige zu gehen. Ich glaube schon, die haben tolle, tolle Popkünstler, die auch richtig gut sind. Aber klar, die kennt man natürlich nicht. Und insofern insofern war ich da auch ein bisschen raus, das ist richtig.
Ich hatte ja zumindest erwartet, dass Ryuichi Sakamoto da gewesen wäre, aber nein.
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu schwer dann auch geworden, weiß
ja,
ich nicht.
Also. Ja. Aber es stimmt schon, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen mal überlegt, so richtig Künstler aus Japan in Europa sind eigentlich, tun sich schwer, ne? Also, weil ich meine,
es wird zwar viel über Japan gesungen,
ja,
deutsche
ja,
genau. Produktion, angefangen von Big in Japan, aber japanische Künstler ist wirklich schwierig, ja.
Ja.
Doch, wie heißt der dieser Soundkünstler, der so sehr esoterische Sachen macht?
Kitaro meinst du?
Kitaro. Der ist ja auch, soweit ich weiß, Japaner. Und das ist schon eine tolle Musik, die habe ich eine Zeit lang, habe ich die wahnsinnig gerne gehört. Ja. Aber das passt natürlich irgendwie auch überhaupt nicht zu diesem Rahmen da von Live, das geht nicht.
Naja, zumal die auch eigentlich, soweit ich sie kenne, fast alles instrumental ist. Ne?
Ja, oder sehr ja und vor allem die Stücke dauern, glaube ich, immer 10 Minuten. Da hätte der alleine irgendwie das Konzert gefüllt.
Genau, das wäre so. 18 Stunden gewesen.
Ja,
ja dann ging es wieder zurück nach London mit einer Band, die ja durchaus zu der Zeit ganz gut angesagt war.
Spandau Ballet war es. Und die haben 3 Songs, habe ich jetzt im Kopf gehabt. Only When You Leave, Virgin und True. Mit denen sind sie im Wembley Stadion eben aufgetreten und haben für gute Stimmung gesorgt.
Ja, die gibt es ja auch heute noch. Also Spandau Ballet sind ja, wenn auch natürlich verändert in der Besetzung und so weiter, aber durchaus immer noch da. Und die haben natürlich auch für England ganz viel bedeutet. Das war eine der absoluten, mit Duran Duran, eine der absoluten Bands dieser 80er Zeit auf jeden Fall. Insofern klar, dass die dabei waren. Ja.
Und dann hatten wir, oder ist Amerika irgendwann auch schon mal aufgewacht.
Ne? Ja.
Denn, dann kam die Schalte nach Philadelphia ins JFK-Stadion. Und da ist es musikalisch mit Amazing Grace losgegangen mit der guten John Baez.
Ja, John Baez, muss ich sagen, ich verehre sie. Ich habe Gott sei Dank vor, glaube ich, 2 Jahren oder was, da war sie in Deutschland, da habe ich sie am Rhein in einem Open Air gesehen. Da war sie ja auch schon, ich weiß nicht, die ist ja um die 80 jetzt, glaube ich, ne? Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine Legende, war damals schon eine Legende, die hat Woodstock mitgemacht, all das. Und die Anfänge dieser Friedensbewegung, der Peace-Bewegung, das alles hat sie mitgemacht und hat sich immer für all das eingesetzt. Insofern, dass die dabei war, natürlich ganz klar. Und die Frau, finde ich, ist sowas von authentisch. Und mir sind bei dem Konzert, was ich gesehen habe, wirklich die Tränen gekommen bei dem Auftritt. Ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, wie es war. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall John Baez mir sehr intensiv angeguckt habe. Trotzdem ist es nicht mehr ganz im Kopf, wie das war.
Na gut, ist ja auch jetzt ein paar Jahre her.
Ja.
Ne? Also von daher ist das, glaube ich, absolut okay. Dann gab es ja eigentlich immer so ein bisschen, ne, nachdem USA dabei war, gab es ja immer so ein bisschen den Wechsel zwischen eben Philadelphia und London. Entsprechend war jetzt dann wieder London dran mit Elvis Costello. All You Need Is Love, und von dem guten Mann ging es dann direkt nach Vienna, hätten wir jetzt beinahe gesagt, also nochmal nach Wien, denn der österreichische Beitrag Austria for Africa war entsprechend dabei mit Warum, und da wir ja auch ein deutschsprachiger Podcast sind, ne, gucken wir natürlich auch immer gerne, was unsere österreichischen Kollegen und entsprechend gemacht haben. Und auch da haben sich durchaus 2 sehr renommierte Musiker, was Musik und Text betraf, entsprechend um die Nummer gekümmert.
Ja, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich haben den Text geschrieben, auf Initiative von Rudi Dollesal, der ja wiederum, den sind wir schon öfter begegnet in unserem Podcast, der für Falco viele Videos gemacht hat und für Queen beispielsweise ja auch.
Der hat meine PET-Sendung, meine Reisesendung redaktionell begleitet, zusammen mit Hannes Rossacher. Ja, die kenne ich sehr gut, die beiden.
Aha.
Die waren für die deutsche Musikszene, also deutschsprachige, natürlich sehr, sehr wichtig. Die haben allerdings, glaube ich, auch Modern Talking Videos gemacht. Also die waren sehr wandelnd, aber die sind für Österreich natürlich wirklich Institutionen, Torpedo Twins hießen sie früher. Und die kenne ich beide sehr gut. Insofern, ja klar. Dass der seine Finger mit im Spiel war, klar, das musste so sein. Das ist auch gut so.
Naja, sie haben es ja auch wirklich geschafft, ne? Dass, ich will nicht sagen, in Sachen Videos Österreich wirklich ein Name wurde. Ne? Also weil sie wirklich sehr, sehr für outstanding Sachen entsprechend gestanden haben.
Ja, die haben ja auch Queen, die hatten ja wunderbare Kontakte. Darum habe ich auch in meinen Reisesendungen viele Leute tatsächlich sprechen können und interviewen können, wie Bowie und wie Freddie Mercury. Die kannten die alle. Das war schon toll.
Wir waren jetzt gerade eben bei Austria for Africa vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Line-Up, wer eigentlich da alles dabei war, weil das waren auch durchaus Personen, die man gut kennen sollte. Also ich behaupte mal, die kennt ihr da draußen auch alle. Peter Cornelius, Georg Danzer, Döf, also nicht deutsch-österreichische Freundschaft, sondern das Feingefühl. Da müssen wir mal Wert drauf legen, ne? Nicht mit DAF verwechseln. André Heller war dabei, Minisex, die ich total großartig finde. Opus, Life is Life in dem Sinne. Und SDS darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Also das heißt, es war auf jeden Fall eine gute Stimmung in Wien, als der Song performt wurde.
Ja, es ist ja komisch. Die Österreicher waren ja auch in Deutschland, also als Liedermacher, alle, die du gerade genannt hast, auch sehr, sehr erfolgreich. Und dann war auf einmal Schluss, nicht? Also welcher Österreicher ist heute noch irgendwie angesagt? Also ich wüsste keinen mehr. Zum Teil leben sie auch nicht mehr, muss man dazu sagen. Aber die Zeit ist irgendwie vorbei. Aber damals war das natürlich auch was ganz Besonderes, eben auch für Deutschland, weil die kannte man alle, wie du schon sagst. Und insofern, ja, war das schon toll, dass die da waren.
Ja, es war halt damals so Anfang der 80er kam ja so diese Austropop-Welle so auch nach Deutschland geschwammt, ne? Und da sind ja sehr viele letztendlich so ein bisschen nochmal nach oben gekommen. Ist auch bei uns ein Thema, ne? Alex, das Thema Austropop liegt uns auch sehr nahe. Also von daher könnte es gut sein, dass wir auch nochmal ein Lost Ages Tapes Special zum Thema Austropop machen. So, wir sind von Wien jetzt wieder nach Philadelphia, denn da waren dann die Hooters
am Start. Mit All You Zombies und And We Danced. Also aktuelle Hits von damals. Die Hooters, ja, um die ist es auch ruhiger geworden, muss man schon sagen. Also sie waren jetzt mal vor ein, zwei Jahren mal wieder auf Tournee, hatte ich gesehen.
Ich habe sie gesehen, beim einem Festival, beim Shelter Festival in Norddeutschland. Und das war schon toll. Die können sogar Deutsch singen. Die haben ja einen Song Pissing in the Rhine, glaube ich, was aber die einzige englischsprachige Zeile ist. Das ist faszinierend. Aber du hast recht, ein paar Jahre vorher habe ich die mal gegoogelt, auch weil ich da irgendwas wissen wollte. Und da kam bei Hooters tatsächlich nur eine Restaurantkette, wo relativ freizügige Damen irgendwie gearbeitet haben und Essen serviert haben. Und dachte ich, was ist das denn jetzt? Aber das war damals die Hooters. Heute, glaube ich, ist das wieder anders, weil sie ja eben wieder da sind. Ja.
Aber vielleicht haben sie es damals auch sehr marketingtechnisch ausgeklügelt. Sich gedacht, hey, pass mal auf, nach was suchen denn die Leute?
Ich glaube nicht.
Entweder Essen oder leicht bekleidete
Mädels. Ich glaube, als die Band ganz groß war, da gab es diese Restaurantkette noch gar nicht.
Das würde ich auch tippen,
ja. Na gut, okay. Wollen wir mal uns lieber mit dem nächsten Künstler beschäftigen. Nick Kershaw war dann wieder in London an der Reihe und der durfte mit 4 Songs entsprechend aufwarten. Und auch alles eigentlich Hits, die man kennt und auch heute sogar noch hört.
Ja, der hat ja seinen Text vergessen, ne? Nicht bei einem Song so ein bisschen. Da war er ja ein bisschen im Straucheln. Das haben die meisten gar nicht so richtig mitbekommen, aber er hat es ja hinterher auch gesagt. Also irgendwas ist da, hat er wirklich einen Blackout gehabt, ein kurzes Mal.
Kann jedem passieren, mal passieren,
ja. Wie viel waren es nochmal? 1,5 Milliarden Menschen, da kann man schon mal ein bisschen nervöser werden.
Ja, wenn man es gut überspielen kann, vor allem, dann geht das natürlich schon.
Aber das ist ja der Vorteil bei Live. Ne? Bei Live hat man ja die Hoffnung, dass das Publikum vielleicht textsicherer ist als man selbst. Ja. Und dann hält man einfach das Mikro in die Menge und lässt das Publikum singen. Und so kann man es zumindest versuchen.
Ja, ich glaube, man darf sich nicht vergegenwärtigen, wie viele Menschen nicht nur vor einem stehen, sondern wie viele dazugucken. Ich glaube, dann hätte ich auch einen Text vergessen. Das ist schon sehr enorm.
Wobei, ich glaube, ab einer bestimmten Summe ist es dann auch schon egal. Oder? Also
klar. Also das stimmt natürlich, nur wenn man das so in der Vorstellung hat, wie viele Leute da im Fernsehen zugucken, weiß ich nicht. Das ist schon, ja, ich glaube, das macht schon was aus.
Ja. Wir haben ja gesagt, es ging dann immer mehr oder weniger so im Wechsel. Wir haben jetzt dann die Four Tops, die entsprechend in USA wieder am Start waren. Und die haben auch entsprechend ein paar Songs. Sie haben auch ein Motown-Medley gemacht mit It's the Same Old Song, Reach Out, I'll Be There und I Can't Help Myself. Und von den Four Tops ging es dann rüber in die Niederlande, nach Hilversum. Und da gab es nämlich zur gleichen Zeit ein Jazz-Festival, das sogenannte GVC. Das ist zwar eigentlich Werbung, ne, weil es eigentlich ja ein Elektronikartikel der Stelle ist. Aber auf jeden Fall, gut, das war damals schon versponsert, North Sea Jazz Festival. Und da ist der gute BB King aufgetreten und hat von seiner Seite hier ein bisschen nicht nur auf der Gitarre gespielt. Und nach Holland oder nach den Niederlanden gab es einen Künstler, den wir jetzt letztens sogar wieder auf der Kassette bei uns hatten, der gute Billy.
Ja, Billy Ocean. Immer wieder taucht er bei unseren Kassetten auf und er ist einfach ein großer Held gewesen damals. Mit Caribbean Queen und Loverboy haben wir ihn dort dann gehört in Philadelphia. Und wie ging es dir mit ihm? Warst du auch Fan, Peter?
Och, richtig großer Fan nicht, weil die Songs werden halt sehr, sehr oft, wurden schon oft gespielt und werden auch oft gespielt, aber ich weiß, hat er Caribbean Queen oder hat er dann auch European Queen oder sonst was? Ich meine, das gibt's ja in drei verschiedenen Versionen, den Song.
Eigentlich hätte er African Queen singen müssen, ne?
Ja, eigentlich ja. Er war ein toller Entertainer, merkt man auch heute. Er war ja jetzt gerade in Gelsenkirchen bei 80er Live, ist er aufgetreten, nach, weiß nicht, Jahrzehnten. Ich habe den ewig nicht gehört und auch nichts von ihm gehört. Und der ist gut gealtert, er sieht immer noch gut aus und macht eine tolle Show. Und das hat er damals natürlich auch gemacht. Der hat durchaus ja diese drei Hits hat er gehabt, noch einer dazu, When the Going Gets Tough. Und ich weiß, viel mehr waren es nicht.
Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Die hat
ja,
man
genau.
Auf der Kassette drauf, deshalb wissen wir das noch so genau.
Ah ja, genau. Nee, der war dann aber irgendwie verschwunden, aber zu der Zeit war er natürlich sehr, sehr angesagt.
Er hatte, glaube ich, mehrere auch Nummer 1 jetzt in den USA, ne? Also das war schon.
Ja, die Caribbean Nummer. Oder ja, Caribbean Queen, die war Nummer 1 und dann Loverboy war, glaube ich, Nummer 2. Also nicht mehr, aber dann gingst du darauf. Der hatte in der Zeit, wo er aktiv war, richtig viele Top 10 Hits und total. Zum Teil Nummer 1, genau.
Danach sind wir wieder nach London gegangen und mit der wunderbaren Sade. Die hat mir wahnsinnig gut immer gefallen. Also das war sehr smooth, nicht nur beim Smooth Operator. Aber die hatte einfach Stil, fand ich. Hast du sie mal persönlich kennengelernt?
Leider nicht. Aber Sade ist tatsächlich, wie du schon sagst, die bringt eine ganz besondere Atmosphäre mit. Also da ist so die Aura des etwas intimeren Nachtclubs vielleicht sogar. Und ich habe mich nur gewundert, dass ich gehört habe, dass die ja jetzt nicht mehr so sehr aktiv ist und dass die dann tatsächlich ihren Garten pflegt und zum Einkaufen auf den Markt geht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil der Frau, die sieht man ja eigentlich immer im eleganten Kleid und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die da in Arbeitshosen irgendwie rumläuft. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte die da an bei der Veranstaltung? War sie da auch mit langem Kleid?
Das habe ich
gar nicht im Kopf.
Aber weil du gerade...
Also auch nicht, ne? Aber bestimmt, die ist ja immer, immer elegant. Also ich glaube, so in Jeans ist die nie aufgetreten.
Wird auch nicht passen. Es gibt ein Video, glaube ich, damals waren das ja auch diese riesengroßen Ohrringe, die irgendwie
angesagt waren. Die Kreolen, gell?
Keine Ahnung, wie die Dinge heißen.
Ja, ja.
Da hatte sie in einem Video, ich müsste immer nochmal nachschauen, das recherchiere ich nochmal. Und da hatte sie mal eine Jeans. Es stand hier aber auch gut. Also es ist jetzt nicht so... Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gemeint hast, dass sie irgendwie hier Garten und so weiter macht. Hat sie sich da mit Kim Wilde irgendwie kurz geschlossen, weil Kim Wilde ist...
Ja, die hat ja sogar Gartensendungen dann gemacht. Aber nee, sie sagt halt, dass sie ein ganz normales Leben führt mit Garten und mit Einkaufen im Supermarkt, auf dem Markt und so weiter. Und da dachte ich mir, dass bei manchen Leuten kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass sie ein normales Leben führen. Weil für mich war das immer die Sängerin eben mit Smooth Operator, diesen sehr gehauchten und wunderschönen Songs.
So bleibt sie auch jetzt einfach mal bei uns in Erinnerung. Wir sind wieder in USA und haben da ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr, ich denke mal, da wurden die Verstärker ein bisschen lauter aufgedreht, als Black Sabbath auf die Bühne kam. Und vor allem, sie kam nicht alleine, sie hatten endlich wieder jemanden dabei, der ganz lange nicht mehr bei ihnen dabei war.
Ozzy Osbourne, der war seit 1979 nicht mehr mit denen auf der Bühne gestanden. Also ein paar Jahre Pause, aber dann hat er sich wieder auf die Bühne geschwungen mit Black Sabbath zusammen.
Und dann gab es wieder einen Beitrag. Damals hieß es noch Jugoslawien, deshalb muss man es auch so sagen. Es gab die U-Rock-Mission. Za Milion Godina hieß der Song auf Jugoslawisch, For a Million Years auf Englisch. Und da war es ähnlich, ne? So wie bei den anderen Beiträgen aus Österreich, dass da einfach sich so die entsprechenden jugoslawischen Künstler zusammengefunden
haben. Das war aber nur ein Song, die haben kein Festival so
gehabt. So habe ich, ne? Das auch in Erinnerung, ne? Dass jetzt nicht irgendwie nochmal so, wie es in Australien war, wo wirklich ein richtiges Konzert stattgefunden hat, sondern eben dann dieser Song entsprechend nur performt wurde. Und dann ging es mit Yo Yo, Run DMC.
Yes.
Entsprechend weiter.
Die haben auch mal wieder zwei Songs in Philadelphia zum Besten gegeben. Jam Master Jay und King of Rock. Also ein bisschen anderer Sound dann einfach mal wieder. Und, aber toll. Also die waren da wirklich auch sehr angesagt zu der Zeit.
Die Nachfolger so von Grandmaster Flash oder so. Also wenn man das so ein bisschen so will. Also in
Stil. Genau. Ja, und dann irgendwann natürlich auch noch mit Aerosmith zusammen. Ne? Das war ja dann auch noch mal ein ganz großes Thema.
Ja, richtig, richtig.
Das war schon für beide eigentlich so ein richtig geiles Comeback.
Ja, man hätte ja eigentlich gar nicht geglaubt, dass das zusammenpasst, ne? Also die beiden. Also, aber das war schon sehr genial, klar. Absolut.
Und dann gab es eigentlich was Tolles, aber auch so ein bisschen Enttäuschung. Denn dann sind Sting und Phil Collins aufgetreten. Ne? Das ist eigentlich erstmal das Tolle, dass die da sind. Aber man hat so ein bisschen gehofft, dass eigentlich nicht nur Sting mit Phil Collins, sondern dass eigentlich so richtig The Police mal wieder auf der Bühne steht. Das hat es leider nicht gegeben, aber es gab tolle Songs und die beiden haben das entsprechend im Wechsel das Blatt in die Hand gegeben.
Genau, sozusagen. Ja, von Roxanne bis In the Air Tonight und dann haben sie wirklich auch zusammen gesungen, Long, Long Way to Go und Every Breath You Take. Also tolle Performance, auch wenn die Bands, mit denen sie jahrelang zusammengearbeitet haben, da jetzt nicht komplett mit auf der Bühne standen.
Ja, ich glaube, die meisten waren auch so begeistert, nur die Fans natürlich gut, die hätten vielleicht die Bands gehabt, aber Phil Collins musste dann ja auch schon
richtig diesen Koffer schon packen. Eine große Leistung, muss man ihm ja zugutehalten. Ne?
Aber ja. Sollen wir vielleicht schon mal spoilern, warum? Ne? Weil In the Air Tonight hat er gespielt und den Song hat er dann nochmal gespielt, allerdings ein paar Stunden später. Weil er nämlich nichts Geringerem als der Concorde einfach mal von London entsprechend rübergedüst ist. Keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja, das hat ihm nicht nur Lob eingebracht, sondern ich habe ja sein Buch, seine Biografie, seine Autobiografie gelesen, also als Hörbuch. Und darum weiß ich das ganz genau. Er hat das zwar ganz toll gefunden, aber er war auch so mega komisch drauf, dass er wirklich alles gemacht hat. Und man hatte wirklich das Gefühl, der Mann ist überall omnipräsent. Also man wusste gar nicht, gibt es den jetzt 10-mal oder was ist los? Weil der war in jeder Fernsehsendung überall. Und insofern haben ihm einige das dann auch übel genommen, dass er das als PR gewertet auch hat, dass er sozusagen als einziger in beiden Spielstätten dann gesungen hat. Was ich nicht so nachvollziehen kann, aber gut, ich meine, die Concorde gab es damals noch und darum war das alles sehr, sehr schnell. Und da kann ich ja die lustige Geschichte sehen, die ich auch in seinem Buch gelesen habe, dass er Cher getroffen hat in der Concorde, die zufällig auf dem gleichen Flug war, aber überhaupt nichts von den Konzerten wusste. Also wie das sein kann, weiß ich zwar auch nicht, aber sie fand das natürlich ganz toll, dass sowas sehr... Und sagte, ach, da könnte ich ja dann auch noch hingehen. Und sie ist dann tatsächlich spontan in Philadelphia aufgetaucht und hat natürlich auch irgendwie Tickets bekommen und hat es wohl auch auf die Bühne geschafft, denn zum Ende soll sie dabei gewesen sein im Finale, ohne jetzt groß da so aufzutauchen als Single-Künstlerin. Und das hat sie Phil Collins und dem Flug zu verdanken, sonst wäre die gar nicht da.
Super Story, das ist echt cool.
Ja. Aber man sieht doch mal wieder, wahrscheinlich ist es aufgrund des Preises in der Concorde, lernt man dann doch andere Menschen kennen als
kann schon sein, die war nicht ganz billig, dafür aber unbequem. Aber man war sehr schnell da.
Ja, das stimmt natürlich. Nach Sting und Phil Collins hatten wir dann zweimal die USA mit Rick Springfield und Aerial Speedwagon. Und bei Aerial Speedwagon waren sogar die Beach Boys im Hintergrund, also von daher sehr, sehr prominente Stimmen. Danach hatte dann Howard Jones leider auch nur, was mich ein bisschen, auch persönlich so ein bisschen enttäuscht hat, weil ich eigentlich auch in der Zeit großer Howard Jones-Fan war und ich bin es auch immer noch. Ich verfolge ihm auch ehrlich gesagt immer auf Instagram, wenn er nämlich vor allem seine ganzen Synthes und Drum Machines irgendwie präsentiert. Und er hat dann nämlich jetzt vor kurzem auch erzählt, das hatten wir nämlich bei uns im Podcast, wie er nämlich auf seinen Synthi gekommen ist, dass er das nämlich, ne, dieser Unfall, weil eigentlich erst Gemüseladen und sonst was, und dann hat er irgendwie zwei Synthis gekriegt und den einen hat er immer noch, weil es war irgendwie eine Fehllieferung, also eine Doppellieferung. Und hat er dann auch irgendwie letztens erzählt, und er hat Hide and Seek gespielt. Und dann, ja, jetzt wird es fast ein bisschen politisch, war Russland am Start.
die Sowjetunion.
Ja, das stimmt, damals stimmt, noch stimmt, die stimmt. Ich muss mich korrigieren. Genau, ja. Das war die Sowjetunion, ja. Ich lebe in der heutigen Zeit.
Ja.
Ja, mit, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht, Autograf, also da ist mein Russisch leider nicht gut genug. Ganz geschweige denn, dass ich die Songtitel nicht aussprechen könnte. Also das
haben die auch Russisch gesungen?
Das weiß ich meines Wissens haben die auch dann auf Russisch gesungen, und bevor das zu irgendwelchen politischen weiteren Verwicklungen führt, würde ich sagen, machen wir lieber weiter mit Künstlern, wo ich weiß, wie man die Songs wahrscheinlich ausspricht, nämlich mit Brian Ferry. Für mich ein richtig großer Künstler, also nicht nur durch Roxy Music, sondern auch als Solokünstler. Also für mich ganz, ganz groß. Einfach so der, wir hatten ja auch ihn bei uns schon mal, eigentlich so der Dandy, der aber einfach Stil hat, ne? Also
total.
Ja, der könnte mit Sade zusammen sozusagen in einem Raum sein. Das ist das Besondere, dass er ja durchaus ein paar rockige Sachen auch gemacht hat. Er hat ja nicht nur diese sanften Sachen gemacht, aber trotzdem war er immer elegant. Also er war nicht der Rocker da im schweißnassen Unterhemd irgendwie, sondern ich kenne ihn eigentlich nur tatsächlich mit Jackett und Krawatte und so weiter. Aber ich kann nur den Unterschied zwischen Roxy Music und seinen Solo-Sachen, manchmal verschwimmt der, weil ich da gar nicht weiß, war das jetzt Roxy Music, war das alleine. Aber er hat ein besonderes Timbre auch in der Stimme, finde ich, was ihn unverwechselbar macht auf jeden
das,
Fall.
Das Besondere bei dem Auftritt von Brian Ferry war aber dann eigentlich eher noch, weil du gerade gesagt hast, rockiger. Er hatte nämlich eigentlich auch einen richtig guten Gitarristen an der Hand, nämlich keinen geringeren als David Gilmour. Der eigentlich bei einer anderen Band normalerweise.
Ja, ganz genau.
Also der ist eigentlich bei Pink Floyd. Willst du es erzählen, Alex?
Ja, also er hat dann wirklich sich wunderbar als Gitarrist da mit eingebracht. Geplant war es aber von der Veranstalterseite, die hätten es gern gesehen, dass es gleich zu einer Reunion von Pink Floyd gekommen wäre. Der Roger Waters, der war zwar sogar da, aber der hat es wirklich abgelehnt, als Pink Floyd nochmal in der Konstellation dann aufzutreten. Dass es zu einer Reunion von Pink Floyd kam, hat dann aber wirklich 2005 zum 20-jährigen Jubiläum bei Live Aid mit 8 geschrieben, da hat es dann stattgefunden.
Ja. Also so gesehen war es vielleicht so, wie soll ich sagen, der stete Tropfen hat den Stein gehöhlt. Das ist dann sozusagen dann doch nochmal Pink Floyd in der Originalbesetzung oder zumindest in der Besetzung mit Roger Waters gab. Ja. Es gab, ging dann weiter, ne, mit dem nächsten Act aus den USA, Crosby, Stills, Nash and Young, muss man jetzt ja in dem Fall sagen, weil so Neil Young auch seit 1974, also auch jetzt schon ein paar Jahre nicht dabei war, und das ist eigentlich auch insofern ein schönes Erlebnis, dass es dann das oder das Live Aid das entsprechend gebracht hat. Ne? Und dann kam Deutschland. Also, der Beitrag der aus Einspieler. Deutschland.
Die Band und für Afrika war das, ja? Mit Nackt im Wind.
Da hattest du ja auch irgendwie mit Herrn Niedecken irgendwie entsprechend.
Ja, ich habe mit Wolfgang Niedecken kenne ich ein bisschen so, also mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, natürlich mal für meinen 80s Sender, und da habe ich im Netz gelesen, ich glaube bei Wikipedia steht sogar, dass er sich total von diesem Song distanziert hätte und den auch nicht mehr mag. Und da sieht man mal, was manchmal so im Netz steht. Da habe ich ihn gefragt. Ich habe gesagt, ist das so? Nee, sagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe sogar mal das nochmal neu aufgenommen. Ich bin total noch immer damit einverstanden und auch mit dem, wie wir das gemacht haben. Und das ist völlig erlogen. Und da sieht man mal, was manchmal im Netz für einen Unsinn steht. Also Wolfgang Niedecken steht heute durchaus noch zu diesem Song Nackt im Wind. Was natürlich, ja, in Deutschland ist ja oft so, dass das immer danach gemacht wird, was andere machen. Und hätte ich auch mal selber drauf kommen können, aber das jetzt haben sie halt nicht. Aber damals war natürlich auch die Elite des deutschen Rock und Pop dabei. Ne? Also ich weiß nicht, wer jetzt genau, das habt ihr ja wahrscheinlich
die Liste,
besser.
Die Liste ist lang, ne? Geht von Alpha Will über, gut, Geier Sturzflug war eher NDW, aber Heinz-Rudolf Kunz, Münchner Freiheit, Nena, Peter Maffay, ja, Rheingold, genau. Spider Murphy, Spliff, Stefan Waggershausen, Trio, Udo Lindenberg, der ja auch sogar am Anfang noch ein paar Worte losgelassen hat zu dem ganzen Thema. Und Wolf Mahn, den ich übrigens auch sehr, sehr, sehr einen tollen Künstler finde, den man eigentlich auch so ein bisschen fast unter Wert eigentlich nur noch kennt, mehr oder weniger.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, im Kölner Raum ist er noch ganz groß gewesen.
Und, aber wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, ne, also das war auch ein Song, der dann mit 2 D-Mark, wir sind ja damals noch in der D-Mark-Zeit, mit Spende entsprechend pro Single, 150.000 Singles sollen verkauft worden sein, das heißt 300.000 D-Mark sind eingenommen worden und das Video wurde meines Wissens irgendwie in den Bavaria Filmstudios, wo auch Formel 1 aufgenommen wurde, entsprechend aufgenommen.
Ja, da wurden so einige aufgenommen. Also wie gesagt, Modern Talking wurde später auch aufgenommen. Aber weil Bavaria hatten ja riesige Studiokapazitäten und Formel 1 war damals die erste Musik-Unterhaltungssendung, die überhaupt gemacht haben. Die haben ja sonst eigentlich mehr Film, bisschen Fernsehen, aber vor allem Film gemacht. Und da sind sie auch auf den Geschmack gekommen, hatten die Studios da und natürlich auch die Leute von Formel 1, die zum Teil involviert waren in diese Videos, die da also Regie auch mitgemacht haben. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall auch so war, aber ich glaube mal ja. Und insofern wundert mich das nicht. Ja.
Einen Künstler haben wir natürlich ganz vergessen, der nämlich auch die Musik dazu geschrieben hat. Herbie, ne? Herbert Grönemeyer, war auch dabei, nicht ganz vergessen, denn von allen genannten ist er dann doch noch einer der richtig ganz Großen, die auch heute noch sehr, sehr bekannt und sehr, sehr erfolgreich sind. Ne?
Ja, Grönemeyer musste aber auch sein, ich meine, ging gar nicht. Ja.
Wir hatten dann, oder es gab dann Judas Priest in den USA, es gab auch Paul Young, drücken ein bisschen aufs Tempo, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ryan Adams, ne, für mich auch ein richtig geiler Künstler, der auch entsprechend seine großen Nummern gespielt hat, inklusive natürlich auch Summer of 69, bei der immer noch so, glaube ich, alle denken, das war ein riesengroßer Nummer 1-Hit, war aber nie. Ne? Das sind so die klassischen Nummern, die sich über die Jahre so
das
entwickelt
ab und
haben.
Zu mal. Ja,
und dann,
genau.
Da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen, kam U2, auf die habe ich mich ehrlich gesagt extrem gefreut, weil ich habe mich damals dann schon zu U2 bekannt, um es mal so zu formulieren. Und die Story, die ich ganz spannend finde, ist, dass eigentlich hätten U2 eigentlich 3 Songs spielen sollen. So, es ging eigentlich los mit Sunday Bloody Sunday, alles gut, alles fein. Und dann kam Bad, auch alles gut. Aber Bono hat dann irgendwie Bock gehabt, ins Publikum reinzulaufen, was ja auch eigentlich toll ist. Also ich habe gegrölt und war total begeistert und hat dann irgendwie hier aus der Menge versucht, irgendwie ein Mädel nach vorne zu holen, mit der er dann tanzen wollte. Bei der ersten hat es irgendwie nicht geklappt, dann haben sie irgendwie ein zweites geholt und mit der hat er dann entsprechend hier getanzt. Und das hat aber alles am Schluss so lange gedauert, dass sie gar keine Zeit mehr hatten für den dritten Song. Das heißt, sie haben dann einfach Bad mit noch ein paar, was ja auch bei dem Song sehr beliebt war, dass er dann noch ein paar andere Songs mit reingesungen hat. Ne? Da war Satellite of Love mit dabei, Ruby Tuesday hat er noch mit reingesungen, Sympathy for the Devil und am Schluss Walk on the Wild Side. Und dann ist er einfach von der Bühne gegangen und das waren dann leider nur 2 Songs von U2, aber dafür dann hat der Song allein irgendwie über 11 Minuten gedauert.
Länger.
Oder sowas.
Genau.
Also das war ganz großes Ding.
Ja, mich hätte gewundert, dass Bono nicht auch in der Organisation da tätig war, weil ich meine, der ist ja nun prädestiniert und macht das ja sehr, sehr viel, was ja auch schon wieder von einigen dann ihm vorgeworfen wird, dass er sozusagen der Berufsgutmensch ist. Und ich finde das immer ein bisschen ärgerlich, weil andere kriegen ihren Hintern überhaupt nicht hoch. Und wenn dann mal Leute was machen, natürlich können wir jetzt nicht beurteilen, ob das alles echt oder nicht echt ist, aber ich finde schon gut, dass er Engagement zeigt. Und insofern hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass er Mitinitiator gewesen wäre für diese Veranstaltung.
Ja, anschließend ging es weiter in den USA mit den Beach Boys. Von den super wunderbaren Beach Boys haben wir jetzt leider traurige Nachricht bekommen. Ein weiterer Todesfall, sodass die Band jetzt wirklich mit ihren Originalmitgliedern gar nicht mehr auf der Erde ist. Also wirklich sehr schade und ganz, sie haben ja einfach so einen ganz tollen eigenen Stil gehabt. Also das fand ich echt super und toll, dass sie da auch mitmachen.
Obwohl die ja mit Surfen und so gar nichts zu tun hatten. Ne? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die eigentlich gar nichts damit am Hut hatten, aber es klang halt gut.
Aber ich wollte gerade sagen, also wer ein Surfboard hat und nicht Beach Boys hört, surft nicht richtig. Dann hatten wir die Dire Straits, die unter anderem Money for Nothing gesungen haben und da der gute Sting ja sowieso vor Ort war, kam er natürlich mit auf die Bühne und hat wie auch dann im Song selbst seinen
ganz genau.
MTV, ne? Nebenbei hat ja auch MTV das Ganze in den USA übertragen. Ne? Also so gesehen hat sich da ein sehr, sehr guter Kreis für alle letztendlich geschlossen.
Ja.
Dann gab es wieder die Philadelphia mit George Thorogood. Da ist die Geschichte deshalb, weil ich gebe zu, ich muss da erst nochmal nachdenken, wer war denn das jetzt nochmal? Der wäre eigentlich auch gar nicht dabei gewesen. Der kam eigentlich dafür als Ersatz für Tears for Fears, weil die haben wohl wegen Visaproblemen keine rechtzeitige Einreise mehr geschafft.
Damals gab es auch schon.
Ja, ich dachte, das war damals scheinbar auch schon. Ich weiß nicht, wer da in der Regierung genau zu der Zeit war.
Ja, bei denen glaube ich es ja nicht. Sonst sind da manchmal natürlich auch Drogengeschichten spielen da eine Rolle. Wenn du einmal mit Drogen, dann hast du ja ganz große Schwierigkeiten, überhaupt nach Amerika zu kommen. Und bei denen glaube ich es eigentlich auch eher nicht. Ne? Aber ja, man weiß es nicht.
Wobei am Schluss war ja dann Tears for Fears in den USA definitiv richtig groß, ne? Mit Everybody Wants to Rule the World. Da, also haben sie dann, glaube ich, irgendwann eine Einreiseerlaubnis gekriegt und haben es dann geschafft.
Ja, 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 ja.
Und dann kam Freddy.
Heyo. Ja, Wahnsinn. Also der Queen-Auftritt, der ist natürlich nochmal so richtig bekannt geworden durch den Film Bohemian Rhapsody. Wie fandst du denn den Film und vor allem den Einfangen dieses tollen Konzertmoments? Wie ging es dir damit?
Also ich fand es absolut grandios, weil es war wirklich fast authentisch, kann man sagen. Die haben im Film auch Originalmaterial mit eingestreut, ne? Irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es wirkte jedenfalls so, als wenn das wirklich so gewesen wäre. Aber irgendwie wurde im Film ja gesagt, dass die Band sozusagen völlig aus der Übung war und das alles sehr schwierig war. Aber das stimmte ja, glaube ich, nicht
sie
so ganz.
Sie waren eigentlich vorher noch auf Tour, ne? Sie hatten ja davor hier das Album Works veröffentlicht. Also das heißt, da hat die Dramaturgie im Film so ein bisschen, ja, ich meine, es klang dramatischer, ne? Also im Film, ich will den Film überhaupt nicht kritisieren, ich fand ihn auch entsprechend großartig, aber es kommt ein bisschen natürlich dramatischer rüber, wenn man halt das Gefühl hat, dass sie sich wirklich jetzt erst wiedergefunden haben für diesen Event. Aber es ist einfach so, ne? Es wird auch egal, wo man guckt, der Queen-Auftritt ist einfach das große Ding bei Live Aid gewesen.
Und das liegt in erster Linie an Freddie Mercury, muss man ganz klar sagen. Es gibt einfach ein paar Menschen, die es schaffen, durch ihre Präsenz und durch ihre vor allem Bühnenpräsenz einfach die Leute absolut zu begeistern. Dazu gehört Freddie Mercury oder gehörte Freddie Mercury auf jeden Fall. Und dann hat das Publikum ja völlig in der Hand gehabt, ob da 1.000 oder 10.000 oder 100.000 stehen.
Aber es ist ja auch, wenn man sich das Line-Up anschaut, ne? Also was sie gesungen haben, Bohemian Rhapsody, ne? Ging ja schon mal ein großer Klassiker. Dann Radio Gaga, aktueller Hit im Grunde, Hammer to Fall, auch nochmal richtig Power, Crazy Little Thing Called Love, gute Stimmung, We Will Rock You Live, ne? Was willst du denn?
Ja.
70.000 Leute.
Dafür ist es ja geschrieben.
Also kannst du eigentlich stampfen und am Schluss We Are The Champions, also ich sag mal, die Songs haben sie mehr oder weniger dafür geschrieben, um mal so einen Auftritt dann in dieser Kürze zu haben. Ne?
Ja, glaube ich auch.
Es ging aber dann in Anführungszeichen groß weiter. Oder sie hatten eigentlich geplant, auch mal was ganz Besonderes zu machen, wenn David Bowie und Mick Jagger, die ja auch damals mit Dancing in the Streets ein Duett hatten, das sollte eigentlich eine Live-Geschichte werden, wurde dann aber am Schluss aufgrund technischer Probleme dann nur
ein Video reduziert, nur noch, reduziert. Aber immerhin, also ich meine, das war trotzdem toll und die beiden zusammen zu erleben, also super, super Performance, auch wenn es jetzt nicht ganz live war.
Ja. Ich meine, David Bowie ist ja dann, also es kamen dazwischen noch die Simple Minds, die ich von meiner Seite gar nicht, wie soll ich sagen, übergehen möchte, weil ich auch ein großer Simple Minds-Fan bin.
Ja, ich auch.
Gerade auch mit den Song, ich meine, ne, USA, Don't You Forget About Me, das war natürlich auch zu der Zeit dann richtig, richtig groß. Ne?
Breakfast Club war der Film, glaube ich. Ne? Ja. Den Film hat man fast vergessen,
aber den Song nicht. Wobei wir auch den Song Don't You Forget About Me auch sehr oft hatten. Wer denn den Song hätte alles singen sollen, dürfen, müssen, wer es abgelehnt hat.
Ja.
Wir hatten die Simple Minds mit dem Song bei uns noch gar nicht drin. Also deshalb spoilern wir dazu vielleicht auch gar nicht so viel. Und dann kam der gute David Bowie, dann auch wirklich in live mit auch 4 Songs.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie sah der denn dazu? Der hat ja sein Image auch, also optisch sehr, sehr oft gewechselt. Mhm. War er da noch so eher der Popper oder was?
Ich weiß gar nicht, wie der aussah. Ich habe noch mal ein Video gesehen, oder mir ein Video angeguckt, weil für uns auch so ein kleiner Running Gag, ich bin auch ein großer Thomas Dolby-Fan und Thomas Dolby saß ja bei ihm an den Keyboards und hat entsprechend mitgespielt bei dem Auftritt. Und deshalb haben wir nochmal den Auftritt angeschaut und er sah eigentlich sehr gut gekleidet aus. Also so Anzugshose oder Anzug, also sah ja poppig, sage ich mal so. Kann man schon sagen, ne? Also
Ja. So habe ich ihn auch mal kennengelernt. Wir waren mal in Montreux, glaube ich, war das. Da hat er ja ein Haus oder Studio gehabt. Und da haben wir ihn auch mit Dorletzer Rossacher damals besucht zum Interview. Und mir kam der auch, also er sah eher aus wie so ein junger Banker, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr elegant oder ja, gut gekleidet. Und gar nicht so der große Rocker, sondern eher ein sehr ruhiger, sympathischer Mensch, der die Fragen richtig beantwortet, sich keine Späße daraus machte, sondern wirklich ganz konkret geantwortet. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also ich mochte ihn immer schon. Ich fand auch den Auftritt damals toll. Aber er ist ja sehr wandelbar, nicht? Der ist ja mal als Ziggy Stardust, dann war dies, dann ist er das Thin White Duke. Der hat sein Image ja sehr, sehr oft geändert. Also da hat Madonna das wahrscheinlich auch. Und das fand ich aber auch gut so, weil er auch seinen Musikstil natürlich sehr oft geändert hat. Und nicht alles habe ich gemocht, aber vieles natürlich
schon. Aber ich glaube, das war auch wichtig, ne, dass er das gemacht hat, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht so diese wirklich doch sehr, sehr lange Karriere auch durchgehalten, weil wenn du immer nur das Gleiche machst, ist es, glaube ich, schwieriger. Machen wir weiter. Ja. Die Pretenders kamen, auch mit sogar 5 Songs, also durchaus längeres Setup. Und dann auch eine kleine Sensation, The Who.
Genau, die waren auch immerhin seit 1982 nicht mehr zusammen aufgetreten und haben sich dann dort eben auf die Bühne begeben. Es gab aber ein Problem. ein Problem der technischen Natur, sagen wir mal so. Die weltweite Satellitenübertragung ist zwischendurch mal kurz zusammengebrochen. Genau bei The Who. Keine Ahnung, was für ein schlechtes Omen, aber irgendwie haben sie es dann wieder geflickt und dann ging es auch weiter. Ja.
Konnte man damals noch nicht Elon Musk verantwortlich zeichnen.
Jetzt wär's, naja, egal. Machen wir lieber weiter mit Santana. Der war dann auch entsprechend nochmal in Philadelphia am Start. Und die Norweger, allerdings ohne Aha, haben ihren Beitrag gezeigt. Ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt. Ich kannte wirklich, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber ich kannte da echt keinen. Also sah sehr nach Norwegen aus, aber ich kannte da keinen.
Ja, das glaube ich.
Ich auch. Elton John. Lady Di hat ihren Elton John dann Gott sei Dank auch noch sehen dürfen mit I'm Still Standing, unter anderem Rocket Man und Don't Let the Sun Go Down on Me, unter anderem mit George Michael, auch ja ein ganz, ganz großer und legendärer Auftritt und ein großes, großes Duett, das die beiden da entsprechend an den Tag gelegt haben. Also das heißt, das war auch richtig, richtig großes Kino.
Obwohl Elton John zu der Zeit ja noch wahrscheinlich noch nicht ganz so gefestigt war, wenn wir sagen, wie er heute ist, ne? Weil da war er durchaus noch mit Drogen, Alkohol und so weiter ganz gut zugange. Das hat sich ja erst tatsächlich geändert, seitdem er jetzt seinen Mann da geheiratet hat vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren mittlerweile schon. Und das finde ich toll, dass er ist ja ganz wenigen, die ein wahnsinnig ausschweifendes Leben mit allem, was dazugehört, gehabt hat und tatsächlich wieder es geschafft hat, auf die Erde zurückzukommen. Das muss ich sagen, das bewundere ich an Elton John, dass er das geschafft hat. Ja. George Michael hat es nicht geschafft, leider. Das ist sehr bedauerlich, weil ich mag
ihn auch wahnsinnig. Auch ein großartiger Musiker auf jeden Fall. Ne? Also von der Stimme und auch vom Songwriting her.
Ja, von der Stimme, absolut. Ja.
Hast du den Elton John nochmal gesehen, als er hier seine Abschiedstour gemacht hat?
Ja, ich habe ihn in Köln gesehen tatsächlich, ja. Und bin fast zu spät gekommen, weil die Züge wieder nicht fuhren. Ich musste dann ein Taxi von Aachen, irgendwie, also war ganz kompliziert. Ich bin dann 5 Minuten nach Beginn gekommen. Der hat nämlich pünktlich angefangen. Das war natürlich ein Reigen seiner ganzen Hits. Also auf jeden Fall sehenswert. Und wie er dann die Yellow Brick Road, also praktisch entlang gegangen ist zum Schluss. Und dann verschwand er eben über die Treppe. Und da wusste man, wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne sehen. Das war schon ein bisschen emotional, weil der Mann hat natürlich mehrere Epochen und Dekaden sozusagen bestritten und auf unterschiedlichste Weise wahnsinnig sehr, sehr schöne Songs gemacht. Ja.
Absolut, also von daher großes, großes Kino mit ihm. Wir hatten dann Ashford & Simpson und es gab dann auch die gute Madonna, die dann entsprechend aufgetreten ist mit den Thompson Twins beim letzten Song sogar noch in gemeinsamer Zusammenarbeit, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Madonna, hast du wahrscheinlich auch mal das Vergnügen gehabt, oder?
Ja, die war tatsächlich in meiner Formel 1-Sendung sogar noch mit Holiday war es sogar. Die war ja schon damals, obwohl sie noch gar kein Weltstar war, sondern gerade am Anfang war sie schon damals wahnsinnig perfektionistisch. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die auch bei diesem Konzert sehr darauf geachtet hat, dass trotzdem alles perfekt war für ihren Auftritt. Denn die ist ja keine Frau, die gerne improvisiert. Bei der muss alles sozusagen tausendfach geprobt sein. Und Live Aid ist natürlich schwierig, sowas hinzukriegen, aber sie hat es ja irgendwie hinbekommen. Die Frau, ich finde sie faszinierend. Sie ist sicherlich jetzt nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit George Michael, den ich wesentlich mehr mag. Aber Madonna erfindet sich ja auch immer wieder neu. Und außer, dass sie jetzt mit ihrem Alter, glaube ich, sehr hadert, hat sie es ja tatsächlich geschafft, auch dem Zeitgeist entsprechend wirklich Musik zu machen, die auf der Höhe der Zeit ist. Und das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, zumal wenn man bedenkt, dass am Anfang sie ja auch so ein bisschen als One-Hit-Wonder sogar betitelt
absolut,
wurde.
Absolut, so ne? War sie bei uns, dachte jeder, ja, die macht jetzt 1-2 Hits, vielleicht sogar 3 und dann ist das auch wieder gut. Also das wusste man, glaube ich, nicht, dass da ein absoluter Weltstar vor einem steht und darum wurde sie auch bei uns im Studio ganz normal behandelt und sie war auch ganz normal, aber auch überhaupt nicht irgendwie verzickt oder sonst was. Das Einzige war, dass sie eben lieber 3 oder 4 Mal das Ganze aufgezeichnet hat, ihren Song, damit das auch perfekt war, weil sie hat sich das schon genau angeguckt. Also da musste jeder Schritt stimmen und perfektionistisch eben. Aber das, ich glaube, das zeichnet alle oder fast alle von den großen Künstlern
aus. Ja, wahrscheinlich. Ne? Sonst ist es vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich bin nicht egal.
Naja, ja. Michael Jackson war ja auch Perfektionist, also das gehört vielleicht irgendwie dazu.
Ja, das war, weil du es gerade ansprichst, ne? Michael Jackson werden wir in der Liste nicht finden, da hat der Manager abgesagt, weil eben Michael Jackson angeblich in Projekte zu tief involviert ist und sich entsprechend nicht hätte auf Live Aid vorbereiten können und mit dem, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich genau eben aus dem Grund, ne?
Das ist wohl auch wirklich so, weil er wollte ja immer, wenn er vor allem öffentlich aufgetreten ist, eine absolute perfekte Show machen. Und ich glaube, erstens ist das schwierig, bei so einem großen Event das hinzukriegen. Und zweitens hat er vielleicht wirklich nicht die Zeit gehabt, weil wenn er im Studio ist, er hat ja dann gesagt, da wären auch 1000 Leute mit beschäftigt. Er hätte da nicht einfach mal sagen können, ich bin jetzt mal 3-4 Tage weg. Ich glaube, das war auch so, weil ich meine, Michael Jackson ist ja auch ein Mensch gewesen, der unheimlich viel gespendet hat und für wohltätige Zwecke da war. Mehr als man sogar weiß. Und ich glaube, dass das nicht daran lag, dass er nicht wollte, sondern dass er vielleicht wirklich nicht konnte. Aber schade war es natürlich schon, weil das wäre natürlich ein absolutes Highlight gewesen, klar.
Wir kommen dann in England schon so langsam jetzt zum Ende. Ne? Es gab dann nochmal einen Auftritt mit Freddie Mercury und Brian May mit Is This the World We Created? Und dann hat ein paar noch gehofft, dass es so ein kleines Beatles-Reunion gibt. Aber es war dann leider doch nur Sir Paul McCartney auf der Bühne mit Let It Be.
Ja, ich glaube, die wollten das auch nicht, ne? Weil sonst wären die Gerüchte wirklich irgendwie groß geworden. Ich glaube, das war schon ganz bewusst so, dass das auf keinen Fall eine Art Beatles-Revival geben sollte.
Recht konsequent geblieben. Und dann wurde, obwohl wir Juli hatten und es sogar sehr heiß war, dann wurde es weihnachtlich, denn dann gab es nochmal das Band-Aid, Do They Know It's Christmas, im Juli. Und dann waren die Lichter in London zumindest aus und es ging dann mit voller Fahrt in den USA in weiter.
Philadelphia weiter, genau. Zunächst einmal mit Tom Petty. Der hat tatsächlich auch ein bisschen was, jetzt muss ich nochmal nachschauen, 4 Songs gespielt immerhin, genau. Anschließend Kenny Loggins mit Footloose, mit seinem großen Hit. Dann waren die Cars an der Reihe. Neil Young, der ja zuvor schon mit Crosby, Stills, Nash and Young kurz aufgetreten war, durfte auch nochmal selber ran. Dann, Power Station war noch mit dabei, die Thompson Twins, Eric Clapton.
Und da war Phil Collins genau, endlich da, ne? Die mussten das so weit hinten legen, dass dann Phil Collins auch endlich wieder und durch den ganzen Stadtverkehr und so weiter dann entsprechend da war. Und da ist das, was du, Peter, vorhin gesagt hast, ne? Phil Collins wieder überall, weil Phil Collins war dann bei Eric Clapton dabei an den Drums. Dann hat er nochmal selber, nämlich unter anderem Against All Odds und In the Air Tonight gespielt. Also auch in den USA hat man es dann nochmal gehört. Und dann, weil er gedacht hat, wenn ich schon so einen teuren Flug buche, dann bin ich auch nochmal bei Plant, Page and Jones. Also ich sage jetzt mal die inoffiziellen Led Zeppelins. Und da hat er dann auch nochmal hier zusammen, da war auch noch der Tony Thompson noch mit dabei. An den Drums unter anderem dann Whole Lotta Love und Stairway to Heaven getrommelt. Und dann kam auch eine Band, die ich sehr mag, Duran Duran, wo ja schon ein paar vorher bei Power Station auch schon auf der Bühne standen.
Wieso waren die eigentlich in Amerika? Die hätten ja eigentlich
Vielleicht waren sie gerade auf Tour oder sowas. Kann ich ja gut sein, auch, dass da irgendwie, Duran Duran war in den USA durchaus auch groß, ne?
Also
daher.
Ja, ja.
Also ja, machen wir weiter. Patti LaBelle gab es noch, Hole and Oates. Und dann kam noch der gute Mick Jagger, der ja eigentlich vorher mit David Bowie schon hätte performen sollen. Und dann durfte aber doch nochmal singen. Und er hatte dann auch noch eine recht prominente Duettpartnerin mit dabei.
Ja, Tina Turner, die grandiose Tina, war mit dabei und die haben zusammen dann State of Shock und It's Only Rock'n'Roll gesungen.
Ja, also neben Tina Turner muss man erstmal wirklich versuchen anzugehen, weil ich habe die paar Mal live gesehen, einmal zusammen mit Eros Ramazzotti und der ist ja auch durchaus beliebt und bekannt, aber da war nichts. Also als die auf die Bühne kamen, hat niemand mehr an Eros Ramazzotti gedacht, weil die allein durch ihre Präsenz sowas von wahnsinnige Stimmung gemacht hat und das war ja hier auch so. Es gibt Frauen, wie ich eben schon sagte, auch Freddie Mercury als Mann und es gibt Künstler, die einfach die Leute einnehmen können durch ihre Personality und dazu gehört auf jeden Fall auch Tina Turner, dazu kommt natürlich dann die Stimme.
Klar. Großartige Künstler noch großartige Songs, die sie dann gerade in den 80ern einfach nochmal an den Start gebracht hat. Und dann ging es aber auch in den USA so langsam Richtung Showdown. Man hätte ja eigentlich gedacht, dass wenn Mick Jagger auf der Bühne ist, dass er eigentlich mit Ron Wood und Keith Richards eigentlich dann weitermacht, aber sie haben dann Bob Dylan genommen, der dann entsprechend gesungen hat. Und am Schluss nochmal Blowing in the Wind muss natürlich auch irgendwie sein. Und dann gab es eben das große Finale entsprechend von USA for Africa. Und dann waren auch sozusagen in Philadelphia die Lichter aus. Ja. Und großes Konzertspektakel ging dann zu Ende.
Wir hatten viereckige Augen, oder? Bis dann.
Ja, der Kühlschrank war leer bei dir, Peter, oder?
Ja, ja, also das. alles war vorbei. Ich glaube, ich konnte auch nicht mehr sitzen. Ich glaube, wir sind erstmal eine Runde irgendwie ums Haus gegangen, weil das war natürlich sehr viel und sowas gab es ja so in der Form tatsächlich auch nie wieder, vor allem mit 2 Konzerten. Also das war schon ein absoluter Wahnsinn, aber das war ja auch wichtig, damit die Leute aufmerksam wurden. Beim normalen Konzert vielleicht nicht, aber dadurch, dass das so gestaltet war mit den zwei Konzerten auf zwei Kontinenten, das war schon toll.
Ja. Es war ja dann immer so ein bisschen auch der Punkt, bei ein paar Leuten hat man sich gefragt, warum sind denn die eigentlich nicht dabei? Bei Michael Jackson haben wir es ja schon gesagt.
Ja.
Dann hat es
der Bruce Springsteen, das hat mich sehr gewundert.
Der hatte das gleiche Problem wie scheinbar Cher. Der hatte auch nicht, oder er hat davon gewusst, aber hat nicht gedacht, dass es so groß wird. Hat sich dann später wohl auch bei Bob Geldof entsprechend entschuldigt. Boy George hatten wir ja schon gesagt, er hatte so ein bisschen Zweifel, ob seine Bandkollegen so das vor 1,5 Milliarden auf die Reihe kriegen.
Das hat mich sehr gewundert, weil der sonst ja nun sehr selbstbewusst
ich immer war. Ich habe ihn nie live gehört, ich weiß es
dass
nicht.
Dass der das... weiß ich auch nicht, ob das vielleicht wirklich berechtigt war. Das kann natürlich schon sein. Ja, ja, klar, weiß ich nicht. Aber die Band hat es ihm ja nie verziehen. Die haben ja gesagt, er hätte sozusagen vieles falsch gemacht, weil sonst wären sie dabei gewesen und wären sozusagen auch Teil dieser Geschichte gewesen. So waren sie.
Bei Annie Lennox und Eurythmics kann ich es verstehen. Ne? Die hatte vorher eine schwere Halsentzündung, dass er da sagt, will ich jetzt nicht auftreten. Ja. Das verstehe ich. Billy Joel, der hätte eigentlich auch reingepasst, hätte ich gesagt, ne? Und der hat auch Interesse, der hatte nur irgendwie aus welchen Gründen auch immer keine Begleitband und traute sich nicht, was ich eigentlich auch mir fast nicht vorstellen kann, dass er sich nicht traut, solo am Piano zu spielen, weil also wenn einer, er heißt ja Piano Man irgendwo. Ich behaupte mal, das kriegt er hin. Aber gut, muss er am Schluss selber wissen. Und dann gab es noch UB40, die auch so ein bisschen, die haben auch ein bisschen Kritik geäußert, also ein bisschen das, was man generell, ich sage jetzt mal so, zumindest gehört hat im Rahmen der Kritik, dass, ich sag mal, farbige Musiker weniger präsent waren. Das ist so ein Punkt, den kann man, glaube ich, kontrovers diskutieren.
Ich verstehe das nicht. Es waren eine ganze Menge farbige Musiker dabei. Und ich glaube wirklich nicht, dass Bob Geldof oder sonst wer irgendeiner da überlegt hat, wer ist farbig, wer ist nicht. Sondern die kommen konnten und die wollten, die sind gekommen. Und es war doch jede Menge. Es war Harry Belafonte dabei. Es war, wer war denn noch? Da waren doch sehr viele
Ocean, Simpson.
Es waren sehr viele farbige Künstler da. Insofern ist das, finde ich, völliger Unsinn und ich glaube, die waren nur sauer, dass sie nicht dabei sein durften. Warum auch immer, das werden wir nie so ganz erfahren, aber dass das irgendwas damit
zu tun hat. Eine weitere Kritik war ja dann auch immer, dass viele Künstler die Plattform genutzt haben, um populär zu werden. Ne? Vielleicht war das auch ein bisschen der Punkt, dass er gesagt hat, UB40 wäre jetzt vielleicht größer, ich weiß es nicht. Ne? Also es ist ja alles ein bisschen Spekulation.
Ja, zumal sie sind ja auch keine Farbigen, soweit ich weiß, wenn die kommen aus
Birmingham. Ja,
also irgendwie so ein Mischding
irgendwie.
Also das... Ja, aber das ist ja nicht so, dass die sich da jetzt deswegen zurückgesetzt gefühlt haben. Ich glaube, die war einfach nur sauer, dass sie nicht dabei sein konnten. Ich meine, irgendwo war natürlich auch eine Grenze. Warum das nicht so war, werden wir nie mehr wirklich erfahren. Aber ich finde die ganze Kritik auch im Nachhinein schon ein bisschen falsch, weil ich meine, das auf die Beine zu stellen, war ja nun wirklich schwierig genug. Und was da an Geld reingekommen ist, ist eine ganze Menge gewesen. Und dass da Veruntreuung stattfand, ist ja nie bewiesen worden. Ganz im Gegenteil, es ist, glaube ich, auch dann gesagt worden, dass das nicht der Fall war. Jedenfalls auf keinen Fall irgendwie mit Wissen von Bob Geldof. Insofern finde ich die ganze Kritik im Nachhinein nicht richtig. Auch, dass man dann sagt, klischeehaft mit Afrika und dass das, ich weiß nicht, was da für Kritiken kam, aber es sind eine ganze Menge gewesen, die ich alle für
völlig ich würde gerade sagen, am Ende muss man sehen, inzwischen sind auch dann durch die Fortsetzungen irgendwie 300 Millionen Euro eingespielt worden. Also das ist schon einfach, und am Ende muss man sagen, es wurde was gemacht. Ne? Das ist immer besser, man macht was, als immer nur drüber reden. Man könnte doch mal was tun.
Ja, man kann nicht immer nur meckern und selbst nichts machen. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum es sowas in der Form nicht mehr gab oder gibt, weil ich meine, es wären ja Gründe genug da, dass man sowas nochmal macht für andere Sachen. Aber ich meine, was wird da dann wieder kritisiert im Netz? Da würde dann stehen, der ist nicht eingeladen, weil das und das und dann ist Rassismus und dann ist dies, dann ist das und es sind zu wenig Frauen. Es ist ja immer dann heutzutage irgendwie was irgendeinem nicht passt und irgendeiner meckert immer rum. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum solche großen Projekte gar nicht mehr stattfinden.
Ja, wobei ja die technischen Voraussetzungen viel besser werden inzwischen. Ja,
ja also, natürlich.
Das ist schade drum. Also ich glaube, wir müssen dazu aufrufen. Macht mal wieder sowas. Also,
macht doch mal. Seid mal wie Bob Geldof.
Wer ist Mitch?
könnte man was probieren.
Ja, aber ja. Wir haben es, wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen länger gemacht, als wir vielleicht geplant hatten. Aber ich fand es jetzt sehr spannend, weil wir wirklich so mehr oder weniger jetzt eigentlich das komplette Line-Up, wir haben 16 Stunden in irgendwie in einer Stunde und 15 Minuten.
Ja, eigentlich müsste man sich das Ganze nochmal ansehen.
Ja. Und dann könnte man. Ja. Nein, also von daher ganz, ganz großen Dank, dass du auch deine Erfahrung, also dass du generell dabei warst und auch deine Erfahrung mit Künstlern und deine Erlebnisse mit uns geteilt hast, war große Freude. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hervorragend. Wird denn eigentlich Live-Aid bei dir auch ein Thema sein, beim 80s Radio oder im Podcast?
Nicht jetzt so explizit und so lang, aber wir werden natürlich, klar, darüber reden, das ist ja natürlich ein Ereignis, was bei 80s genau auch reinpasst. Das ist richtig, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich einen Podcast darüber mache, also sicherlich nicht so ausführlich, wie ihr das jetzt gemacht habt, das nicht. Aber ansonsten, ja, wird das auch einfließen in mein, ich habe ja jetzt arbeite gerade an einem Show-Konzept für Hamburg, für Tivoli, um das zu machen. Und solche Sachen fließen da natürlich auch ein, weil das sind einfach so wichtige Ereignisse der 80er, die kann man natürlich nicht außen vor lassen.
Ja, du bist ja dann auch jetzt die nächste Zeit, also jetzt so im Sommer, ne, dann auch nochmal fleißig unterwegs. Du bist nochmal irgendwie bei den 80ern live, glaube ich. Ne?
80er live, genau. Das gibt es genau dieses Jahr auch in Frankfurt nochmal. Nächstes Jahr dann sogar in Hamburg, Frankfurt und Gelsenkirchen. Mhm. Und das ist ja immer faszinierend, wie viele Leute diesen Spirit der 80er nochmal erleben wollen. Und die meisten Künstler machen das ja auch richtig, richtig gut. Bei einigen wundert man sich. Die haben halt lange, Taylor Dane zum Beispiel, ewig nichts von gehört, und als die in Gelsenkirchen auf der Bühne stand, die sah aus wie 35 und war in einem knappen Kleid da. Ich dachte, mein lieber Mann, also ja, ist nicht schlecht. Da wundert mich manchmal die Leute, die dann aus der Versenkung wieder hervorkommen, oder Billy Ocean eben, auch, wo wir drüber gesprochen haben, der wirklich eine richtig tolle Show macht, der auch gut gealtert ist, der richtig gut noch aussieht. Da gibt es andere, die haben das nicht geschafft.
Und genau, denk nur an das Positive.
Der Mantel des Schweigens.
Ja, genau. Ja, ganz genau.
Ja, von daher danke von unserer Seite fürs Zuhören. Und
Wenn ich eins noch sagen darf, wer sich interessiert, ich mache ja gerne ungern Werbung, aber mein Buch gibt es ja immer noch.
Gerne.
Kult war nicht geplant. Und da steht natürlich auch viel, jetzt nicht über dieses Ereignis, aber viel über die 80er und viele Dinge, die passiert sind, drin. Wer Interesse hat, das gibt's noch.
Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht dürfen wir dich auch mal, vielleicht haben wir noch mal ein anderes Thema, über das wir sprechen wollen. Dann freuen wir uns gerne, wenn du noch mal Lust und Zeit hast, uns dein Wissen gerne nochmal
sehr
zu
gerne.
Das ist wunderbar.
Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast und alles Gute.
Danke. Alles Gute auch dir. Vielen Dank, lieber Peter.
Ciao.
Tschüss.